Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schlechte Mitarbeiter bleiben immer im Unternehmen. Das Problem ist ja, in nahezu jedem Unternehmen gibt es gute und es gibt schlechte Mitarbeiter. Die schlechten Mitarbeiter, die machen Fehler und die führen zur Mehrarbeit der anderen, also zur Mehrarbeit der guten Mitarbeiter. Und die schlechten Mitarbeiter, die benötigen auch viel mehr von deiner Aufmerksamkeit als Führungskraft. Die schlechten Mitarbeiter senken auch noch die Standards und außerdem unterhöhlen sie schließlich die Moral des Teams. Wenn die Situation so ist, also ich habe gute und schlechte Mitarbeiter und alle können so vor sich hinwurscheln, dann denken sich die guten Mitarbeiter irgendwann, was soll ich hier eigentlich noch? Weil meine Leistung sieht sowieso keiner und weniger scheint ja irgendwie auch okay zu sein. Eigentlich besteht meine ganze Arbeit nur noch darin, die Fehler von dem Schlechten zu korrigieren. Und außerdem, ich habe auch kein Umfeld von anderen guten Mitarbeitern, in dem ich wachsen kann. Und der Chef, der hat auch keine Zeit für mich, weil der ist ja nur noch mit dem schlechten Mitarbeiter beschäftigt. So, deswegen denkt er sich nicht so gut und kündigt irgendwann. Und die schlechten Mitarbeiter, die denken sich, ach, ist ja ganz gemütlich hier. Die anderen, die machen ja meinen Job. Und ich bekomme die ganze Aufmerksamkeit vom Chef, das ist auch cool, das ist echt kuschelig hier. Okay, ab und zu kriege ich mal einen Anpfiff, aber da schalte ich dann auf Durchzug. Kein Problem, passiert sowieso nichts, passt. Ich muss kaum was dafür tun, dass jeden Monat Geld auf mein Konto kommt, ist mega hier. So, Ergebnis, die Guten gehen und die Schlechten bleiben. Habe ich in meinem eigenen allerersten Unternehmen, Blue Orange, von 1997 bis 2003 erlebt. Da gab es auch gute und schlechte Mitarbeiter. Alle konnten so vor sich hinwurschteln. Und irgendwann hat es den guten Mitarbeitern gereicht. Und die sind dann gegangen. Dann hatte ich noch mehr schlechte Mitarbeiter, hatte noch mehr Probleme und durfte mich als Unternehmer um noch mehr Leute kümmern. Wenn man dann irgendwann mal 30 Mitarbeiter hat, von denen ein größerer Anteil keine guten Mitarbeiter sind und man selbst kann das alles und muss dann die Fehler von 30 Leuten korrigieren. Herzlichen Glückwunsch. So, und das Problem mit nur noch schlechten Mitarbeitern im Team, du bekommst halt auch keine guten mehr, weil die sehen, okay, was sind denn hier für Leute? Nee, da will ich nie arbeiten und werden nie anheuern bei dir. Und dann gerätst du in so eine Abwärtsspirale rein und neue kommen einfach nicht und das wird echt schwierig an dieser Stelle. Bevor ich jetzt ein bisschen weit noch zum Content was erzähle, als erstes, wer bin ich und warum erzähle ich das ihr überhaupt? Also ich bin seit fast 30 Jahren Unternehmer. Ich habe insgesamt 4 Bestseller übers Unternehmersein geschrieben, darunter Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das ist das meistverkaufte Unternehmerbuch eines deutschen Autors und ganz neu Die Schwarzgurt-Unternehmer, meines Erachtens nach das tiefste und transformierendste Buch über Unternehmersein, das es auf dem deutschen Markt gibt. Außerdem bin ich seit jetzt knapp 20 Jahren Unternehmercoach für die Unternehmercoach GmbH mit 19 Mitarbeitern und 26 freien Coaches und wir haben schon über 10.000 Unternehmer als Kunden begleitet. Außerdem, es geht ja um das Thema Mitarbeiter, haben wir auch noch an dem wirklich namhaftesten Arbeitgeber-Award international Great Place to Work teilgenommen und wurden 4-fach ausgezeichnet. Wir sind unter den besten Arbeitgebern für Frauen. Wir sind das 4. kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Wir sind der 3. im Bereich Consulting und der 2. in Baden-Württemberg. Man kann über die Methode von denen denken, was man will. Sie ist aber anonym. Also man kann das nicht einfach nur kaufen und kauft sich dann ein, sondern da wird eine anonyme Umfrage unter den Mitarbeitern gemacht. Und man wird nicht 2. Arbeitgeber in Baden-Württemberg oder 4. kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, wenn die Schlechten bleiben und die Guten gehen. Das heißt, was ich dir mitgeben will, sind die Erfahrungen meines eigenen Wegs. Ich gebe heute 4 Punkte insgesamt rein als Gedanken, wie du bei dir vorankommen kannst. Diese 4 Bereiche sind als erstes sich klar zu machen, was sind eigentlich die Handlungsbereiche meiner Führung? Sprechen wir nachher gleich drüber. Zweitens, welche Standards hast du? Drittens, wo geht deine Aufmerksamkeit als Führungskraft hin? Und viertens, hast du klare innere Entscheidungen getroffen? Die helfen dir gegen Rumeiern und gegen das Prinzip Hoffnung, kommen aber später noch drauf. Fangen wir erstmal mit den Handlungsbereichen an. In den meisten Fällen, wenn ich Unternehmer frage, was ist eigentlich dein Handlungsbereich im Bereich Führung? Was machst du im Bereich Führung? Dann kommt so, ich sag meinen Mitarbeitern halt, was sie tun sollen. Okay, das ist ein Handlungsbereich. Nächste Frage, was machst du denn sonst noch so? Gibt's da noch irgendwas? Und genau darum geht's jetzt, das wirklich zu verstehen. Was sind diese 7 Handlungsbereiche der Führung? Ausführlich beschrieben in meinem Bestseller Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, also ein Führungsbuch nur für Unternehmer. Die meisten anderen Führungsbücher sind für Manager, das ist nur für Unternehmer. So, 7 Handlungsbereiche gibt es insgesamt. Die stelle ich ganz kurz mal vor, damit du ein Bild hast, was gehört da alles rein. Als allererstes geht es um die Frage der Teamzusammenstellung, also wer darf mitspielen im Team, wer darf nicht mitspielen im Team. Dann um die Frage operative Führung, also es tatsächlich, mach du diese Aufgabe, wie arbeiten die Leute zusammen. Dann der dritte Handlungsbereich der Führung ist Systeme zu schaffen, also dass du nicht dauernd Anweisungen geben musst, sondern dass die von sich aus wissen, wenn das passiert, dann passiert das, dann gebe ich es dem Mitarbeiter und so weiter, dass da Abläufe und Prozesse und Systeme da sind. Der vierte Bereich der Führung ist eine visionäre und strategische Führung, sprich deine Mitarbeiter mitzunehmen auf der Idee, was ist die Vision hinter dem Unternehmen, was ist unsere Strategie. Weil erst dann, wenn sie das kennen, können sie kluge Entscheidungen treffen. Wenn sie Vision und Strategie nicht kennen oder noch schlimmer, das gibt es gar nicht, dann können sie auch keine Entscheidungen treffen. Ergebnis, alle Entscheidungen liegen bei dir und damit arbeitest du deutlich mehr als 40 Stunden logischerweise. So, also visionäre, strategische Führung ist der vierte Bereich. Dann kulturelle Führung, 5. Bereich. Das klingt jetzt so abgehoben, ist aber einer der wichtigsten Bereiche und einer der für die meisten am schwierigsten zu fassen ist. Ich glaube, es ist sehr einfach zu fassen, aber eine kulturelle Führung. Dann der 6. Bereich hat so 2 Unterbereiche. Ist einerseits die Teamentwicklung. Wie arbeiten wir als Team zusammen? Zum anderen die Mitarbeiterentwicklung. Also das, was im Fußball das Training ist. Da will ich einerseits das Team zusammenschweißen. Andererseits will ich, dass die Leute bessere Fußballer werden. Das ist sozusagen der 6. Bereich, Training. Und dann der 7. Bereich haben die meisten gar nicht auf dem Schirm. Ist meines Erachtens nach der Wichtigste ist die persönliche Entwicklung des Führenden, also von dir als Unternehmer. So, jetzt habe ich 7 Handlungsbereiche gekennzeichnet und in den meisten kleinen Unternehmen, wenn man genau hinguckt, wird fast nur operativ gemacht. Hier gehen wir etwas tiefer nur auf die Teamzusammensetzung ein. Alles andere gibt es in meinen Büchern Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer oder die Schwarzgott-Unternehmer oder in meinen Seminaren, weil sonst würde ich dieses YouTube-Format hier komplett sprengen. Insbesondere das Thema Kultur ist vor allen Dingen im Thema Schwarzgott-Unternehmer und wenn die Kultur nicht stimmt und deswegen ist die Kultur so wichtig, dann bleiben die Guten eh nicht. Und wenn du willst, dass die Guten bleiben und die Schlechten gehen, dann musst du an der Kultur arbeiten. Die Bücher sind in den Shownotes verlinkt und da kannst du dann dich weiter mit beschäftigen. So, also Teamzusammensetzung ist ganz schlicht die Frage, wer kommt rein und wer fliegt raus. Ist wie beim Fußballteam auch. Ich meine, manche Spieler kommen auf den Platz, manche Spieler kommen nicht auf den Platz, manche Spieler kommen auf die Ersatzbank, manche kommen auf die Tribüne und manche kommen auf den Transfermarkt. Und genau diese ähnliche Entscheidung musst du für dich logischerweise auch treffen. Und im Fußball ist klar, du stellst die besten Leute, zumindest die, die gesund sind, auf den Platz, die als Team gut harmonieren. Dazu brauchst du einen klaren Einstellungsprozess mit klaren Kriterien. Für mich so ein paar Kriterien, die ich mal nennen kann, ist als erstes, reinkommen alle die, die in einer nächsthöheren Liga spielen könnte. Also wenn du gerade Regionalliga spielst, dann holst du nicht die rein, die in der Bundesliga spielen könnten, weil die kommen gar nicht. Aber die in der nächsthöheren Liga, die würden kommen. So, also versuch immer Leute zu finden, die eine Liga höher spielen könnte, um nach und nach dein Team zu verbessern. Wer entscheidet darüber? Ob jemand reinkommt oder nicht. Wenn du ein Grottenteam hast, dann bist es allein du. So, hast du ein Team, das aus, sagen wir mal, 40-50% guten Leuten, richtig guten und teamorientiert besteht und dann 50-60% nicht so guten, dann fang an, mit den teamorientierten Besten gemeinsam zu entscheiden. Also ich meine nicht die tollen Primadonnen, weil die holen andere Primadonnen rein oder die holen welche rein, wo sie weiter Primadonna sein können, die schlechter sind als sie. Also du brauchst gute, teamorientierte Leute, die dann mitentscheiden. Und wenn du irgendwann mal ein Superteam hast, das wirklich alle toll voll sind, dann kannst du das Team entscheiden lassen. Behalte dir vielleicht am Anfang noch ein Vetorecht, aber die Entscheidung immer näher ans Team ranlagern, vorausgesetzt, das Team ist gut, weil letzten Endes das Team muss mit den Leuten zusammenarbeiten, du im Idealfall nicht. Dann ganz wichtig, die Probezeit ist eine Entscheidungsphase und bei den meisten, die denken sich, ja, jetzt ist er schon mal da. Und das Problem ist einfach, je länger ein schlechter Mitarbeiter da ist, desto teurer wird's. Und wenn der schon mal da ist, das Problem ist, du hast einen Auftrag, der muss unbedingt fertig werden. Ich würde ihn ja so gern loswerden, den Typen, aber ich muss ja den Auftrag fertig machen. Jetzt schleppt man halt mit. Und das ist einfach eine Scheißhaltung, weil dann kommen die ganzen schlechten Leute mit. Das braucht eine klare Konsequenz. Wenn er nicht passt, wenn er zu schlecht ist, dann geht er. Und da kommen wir dann zu dem zweiten Teil von der Teamzusammensetzung. Also nicht wer kommt rein, sondern wer fliegt raus. Und da gibt es auch drei Kriterien, die extrem wichtig sind. Das allererste ist Teamorientierung. Also auch wenn die Primadonna, wenn die fachlich absolut super ist und sie zerlegt dein Team, dann musst du diese Person im Extremfall vor die Tür setzen. Weil Team ist immer wichtiger als der Einzelne. Immer. Also die Teamorientierung ist das Erste. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit kostet er dich als Führungskraft und die anderen, die dann hinterher ihm her aufräumen müssen oder du musst ihn dauernd anleiten, vergiss das wieder, klappt trotzdem nicht. Wie viel Zeit kostet er dich und die anderen? Wenn es zu viel ist, zieh die Konsequenz. Und dann die dritte Frage ist für mich, niemand ist perfekt am Anfang, wenn er kommt. Das heißt, jeder wird sich weiterentwickeln. Wie hoch ist die Entwicklungs- und Lerngeschwindigkeit? Wie groß ist die Offenheit für Neues? Wenn die zu niedrig ist, dann wird es schwierig, in einem guten Team zu bleiben. Dann musst du auch die Reißleine ziehen. Was es also braucht vor der Einstellung, ist eine Klarheit bei dir. Das ist das Thema Standards, also das zweite Thema, was ich jetzt bringen will. Du brauchst eine Klarheit, was du tolerierst und was nicht. Und das Ganze sollte kommuniziert sein. Wenn ich mir mal angucke, was ich gemacht habe, meine erste Kündigung, die ich weiß nicht, 1998 oder wann aussprechen musste, ich habe mich Ewigkeiten, bestimmt ein halbes Jahr mit rumgetragen, kann ich den jetzt kündigen? Oh nein, geht doch nicht und ich weiß nicht und hin und her und vielleicht wird er noch und so weiter. Dann habe ich ihn gekündigt und 5 Minuten später kam der erste Mitarbeiter zu mir ins Büro rein und sagte, hey Stefan, sag mal, warum hat es so lange gedauert, den vor die Tür zu setzen? Ich dachte mir hinterher, die Mitarbeiter hätten schon längst entschieden, nur ich nicht, weil irgendwie, ich habe Soziologie studiert und Soziologe ist halt sozial, also ich habe mich innerlich zu Tode gekämpft mit. Also treff da klare Entscheidungen. Das heißt wirklich die Frage der Standards, welchen Standards hast du? Bist du bereit, mit Schlechten zusammenzuarbeiten? Falls ja, dann ist das ein Signal, und zwar ein Signal an deine anderen Mitarbeiter, dass sie auch weniger machen dürfen. Und es ist ein Signal an deine Kunden, die sehen ja die schlechten Mitarbeiter auch, hier gibt es schlechte Leistungen. So, das heißt, dieses Signal hat Auswirkungen, weil sich die anderen Mitarbeiter ihren Teil denken, bleibe ich hier, bleibe ich nicht hier. Und der Kunde denkt sich auch seinen Teil, bleibe ich hier, bleibe ich nicht hier. Das heißt, du brauchst einen klaren Standard, was du akzeptierst und was nicht. Bitte lass jedes Prinzip Hoffnung fahren. Das ist mit der größte Killer von jedem Unternehmen, so das Prinzip Hoffnung. Ja, vielleicht wird er noch und so weiter. Vergiss es. Jetzt gucken wir uns mal an, wenn jemand nicht so gut ist. Da gibt es 2 Aspekte. Es gibt einerseits den Aspekt Motivation. Und da gibt es dieses große und häufige Gelaber auf YouTube und sonst auf LinkedIn und überall. Ja, zu Beginn sind alle motiviert und wenn jemand unmotiviert ist, dann ist der Chef schuld. Das ist kompletter Bullshit. Das ist echt Schwachsinn. Also nicht, dass es das mal nicht geben würde. Also manchmal waren Leute motiviert und wurden dann unmotiviert. Ja, gibt's. Aber als allererstes ist die Motivation von jemand immer in der eigenen Selbstverantwortung. Das gilt für mich als Unternehmer. Das gilt auch für den Mitarbeiter. Und die meisten schlechten Mitarbeiter, die bringen halt geprägt durch Schule oder vorherige Arbeitgeber und so weiter eine Demotivation schon mit. Und wenn die Leute von Anfang an unmotiviert sind, dann trenn dich von ihnen von Anfang an, weil du bist kein Therapeut, der Mitarbeiter ist selbstverantwortlich für seine Motivation, insbesondere am Anfang. Und ganz ehrlich, für mich als Coach war das besonders schwer zu lernen, weil ich ja versucht habe, den Leuten zu helfen und die Motivation zu entwickeln. So, falls der am Anfang motiviert war und denen die Motivation nachließ, dann gibt es ein Gespräch und oftmals haben beide Seiten einen Anteil und beide Seiten ändern dann auch was, aber bitte messbar mit einer Deadline. Beide Seiten ist deswegen wichtig, damit beide in ihre Selbstverantwortung kommen. Wenn nur eine Seite was machen soll, na gut, dann ist der andere schuld, dann kann ich ja nichts tun. Also beide Seiten und eine klare Deadline. So, das ist, wenn jemand nicht so richtig gut ist wegen der Motivation. Es kann aber auch sein, dass es wegen Können ist. So, beim Können braucht es zu Beginn, wenn jemand anfängt, einen klaren Termin mit Zwischenschritten. Also was soll er bis wann können und welche Zwischenfähigkeiten, welche Zwischenkenntnisse soll er bis wann können? Und das muss kontrolliert werden. Wird ganz oft vielleicht mal definiert, aber dann wird es nicht mehr kontrolliert, dann kann man es sich auch sparen. Wenn ich sehe, bei Mitarbeiter, der zu Beginn schlecht ist, da ist volle Motivation da und da ist auch eine Entwicklung da, dann bringe ich als Führungskraft logischerweise auch den vollen Einsatz. Und dann sind meist auch die Kollegen, auch die besseren Kollegen bereit, den mitzunehmen und mitzuentwickeln, weil sie sehen, okay, diese Entwicklungsarbeit lohnt sich. So, kommen wir zum dritten Punkt. Aufmerksamkeit. Wo soll deine Aufmerksamkeit als Unternehmer hingehen? Jeder Mitarbeiter will Aufmerksamkeit. Und die Realität ist, 90% der Aufmerksamkeit der Führungskraft geht zu den Schlechtesten, um deren Fehler einzugrenzen. Bei den Besten, naja, es läuft ja, brauche ich mich nicht drum kümmern. Das ist die Realität. So, und das Problem kennen wir aus einem anderen Kontext. Jugendliche suchen zum Beispiel auch Aufmerksamkeit. Und wenn sie die Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie jeden Scheiß machen, dann machen sie halt mehr Scheiß. Das Gleiche gilt auch für die schlechten Mitarbeiter in deinem Unternehmen. Wenn du den Schlechten deine Aufmerksamkeit gibst, dann lernen die anderen, wenn ich was schlecht mache, kriege ich Aufmerksamkeit. Dann machen die Guten auch mehr Scheiß, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und du rennst allen nur noch hinterher. Aber du als Unternehmer, du willst doch die Besten noch besser machen. Du willst dich selbst im Umfeld der Besten bewegen und du hast definitiv keine Lust, nur den Scheiß der Schlechten aufzuräumen. Deswegen mach ganz bewusst mehr Gesprächszeiten mit den Besten. Geh einen internen Deal mit dir ein. Aufmerksamkeit gibt es für einen guten Beitrag, für gute Leistung, für Teamorientierung. Und wenn dann jemand von den Schlechten meckert, erklärst du, okay, gib mehr Aufmerksamkeit für Leistung, für Beitrag und Teamorientierung. Du hast die Wahl, willst du mehr Leistung, mehr Beitrag, mehr Teamorientierung bringen, kriegst mehr Aufmerksamkeit, aber nicht vorne ab. Das braucht es einfach als Klarheit und als Standards. Sondern der vierte Punkt ist, du brauchst eine innere, klare Entscheidung. Weil sachlich und methodisch sind die Dinge ganz oft, was Führung anbetrifft, was ich tun muss, um die Schlechten rauszukriegen, die Guten zu fördern und so weiter. Sachlich, methodisch ist es völlig klar. Aber was innerlich abgeht, das ist die Hürde. Da tauchen dann plötzlich Sätze auf, ja, aber ich brauche den Schlechten jetzt doch. Oder was denken die anderen, wenn ich den plötzlich kündige? Oder vielleicht wird er ja noch. Oder wenn ich den jetzt raussetze, dann muss ich ja wieder anfangen, von vorne zu suchen. Und da habe ich gar keine Zeit, weil ich muss ja X und Y und so weiter machen. Meine Erfahrung bei mir persönlich wurde es erst grundlegend dann besser, als ich klare innere Entscheidungen getroffen habe. Und die Entscheidung heißt, Qualität ist wichtiger als Wachstum. Ein gutes Team ist wichtiger als eine Harmonie. Und ich will nicht mehr mit schlechten Mitarbeitern zusammenarbeiten und meine Zeit und die meiner besten Mitarbeiter mit schlechten Mitarbeitern verschwenden. Vor ein paar Jahren sind wir deshalb unter anderem, also es gab auch andere Gründe, aber deshalb von 16 auf 10 Mitarbeiter zurückgegangen. Und natürlich hatte ich vorher auch im Kopf, boah, scheiße, wie soll das noch funktionieren? Irgendwie wird ja viel, viel mehr Arbeit und so. Ergebnis war, diese 10 Leute waren effizienter und produktiver als die 16, weil vorher haben die alles nachgearbeitet und Doppelarbeit und ich weiß nicht was und es fiel alles weg. Auf einmal wurde alles ganz einfach. Das heißt, diese Glaubenssätze, oh, ich brauche den unbedingt, schmeißt es raus. Meist klappt es besser, wenn die Leute nicht mehr da sind, weil die anderen können sich dann auf ihre Arbeit konzentrieren. Diese innere Klarheit und auch Härte in der Umsetzung und in der Konsequenz ist das Wichtigste überhaupt. Es denkt sich manch einer, Härte, boah, krass, ja, Härte tatsächlich, aber das hat nichts mit Wut oder Rumschreien zu tun, sondern einfach nur mit Klarheit und Selbstvertrauen. Und zwar Selbstvertrauen in dem Sinne, dass ich mir und meinen Entscheidungen selbst vertraue. Die meisten sagen, ja, ich würde mich von schlechten Mitarbeitern trennen, tun das dann aber nicht. Wie will ich mir das selbst vertrauen, wenn ich das, was ich sage, nicht tue? Also Selbstvertrauen heißt, konsequent zu sein. In dem Sinne Härte. So kann man nicht führen, wenn man diese Härte nicht aufbringt. Und diese Klarheit, die kann man natürlich trainieren. Und genau das machen wir bei uns im Unternehmertraining. Und der erste Schritt da auf diesem Weg. Falls du uns noch nicht kennst, ist das Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wenn du daran Interesse hast und wirklich dich trainieren willst, sodass nicht mehr die Schlechten bleiben und die Guten gehen, sondern du ein gutes Team entwickelst, dann der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, genau das richtige Seminar. Und in den Shownotes findest du die Informationen, also sowohl zu den Büchern, die ich genannt habe, die Schwarzgurt-Unternehmer, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, als auch den Link zum Seminar, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Bis zur nächsten Sendung.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.